Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kein Mensch wird mit einem voll entwickelten Glauben geboren. Der Glaube muss wachsen, muss sich entwickeln, muss werden. Darum ist es im Grunde genommen nur als Fußnote sozusagen auch müßig darüber zu diskutieren, ob man Kinder oder junge Erwachsene tauft. Immer muss der Glaube durch viele verschiedene Phasen hindurchgehen. Er muss immer neu sich bewähren. Wir sind ja heute hier, weil wir zu denen gehören, die offensichtlich nie aufgegeben haben. Wir sind hier, weil wir niemals gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr glauben. Wer das sagt, hat Gott nie gefunden. Wir haben das Gebet nie aufgegeben. Wir haben trotzig in so manch schwieriger Situation des Lebens seinen Zusagen geglaubt. Und sei es auch noch so vage gewesen. Das ist das, was man vielleicht am Ende für sich reklamieren kann und sagen kann, ja gut, durch Krisen des Glaubens, durch Sinnkrisen des Lebens, durch so viele Fragen und Zweifel und Belastungen sind wir schon hindurch. Aber wir haben uns sozusagen immer einmal mehr wieder zu Gott bekannt, als dass wir uns von ihm abgewandt hatten. Sonst wären wir ja heute nicht hier. Warum auch sollte unser Glaubensweg, so muss man angesichts der Texte zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sich fragen, warum auch sollte unser Glaubensweg denn anders verlaufen als der der Apostel und der Jünger Jesu? Sie mussten alle durch ihre Zweifel und Ängste hindurch, wie das Evangelium eben immer wieder nahezu nicht müde wird, uns zu berichten. Wenn man auf das Gesamt der Texte schaut, die uns zwischen Ostern und Pfingsten zu Ohren gebracht werden, wenn wir die Heilige Messe besuchen, dann erkennt man sehr schnell, dass auch die Apostel sich sehr langsam vortasten, sehr fragend bleiben. Ostern ist überhaupt nicht pompös. Im Gegenteil, die haben, auch wenn Jesus ihnen erscheint, noch ihre Zweifel. Namentlich kennen wir einen Zweifler, den Thomas, aber alle haben irgendwann gezweifelt. Von Petrus wissen wir es durch den Verrat hindurch. Es zweifeln nur nie alle gemeinsam. Aber der Zweifel ist unter ihnen. Mal kann man sagen, erwischt es diesen, mal erwischt es jenen. Aber so richtig solide ist der Glaube insgesamt noch nicht. Sie haben gewissermaßen nach Ostern zunächst mal nur eine halbe Hoffnung. Und so langsam wird diese Hoffnung vielleicht stärker. Sie sind an Ostern voll Unsicherheit und Angst. Selbst die Jünger treffen wir hinter verschlossenen Türen an, weil sie Angst haben, wie uns extra berichtet wird. Andere meinten statt des Auferstandenen Gespenster zu sehen. Wieder andere meinten, dass vielleicht Diebe am Werk sind und Jesus oder den Leichnam gestohlen haben. Und nicht zuletzt hatten wir gehört von den Emmaus-Jüngern, die enttäuscht fortgegangen sind von Jerusalem. Die Menschen können anfangs noch gar nicht richtig deuten, was es heißt, dass der Herr auferstanden ist. Zu viel Unsicherheit, nachzitternde Angst noch aus den Tagen des Urteils und der Kreuzigung Jesu, noch aus der Zeit des Schmerzes vor Ostern. Selbst als der Auferstandene ihnen erscheint, fragt er selbst sie ja noch einmal, warum lasst ihr solche Zweifel aufkommen? Man hat fast den Eindruck, als würde das Evangelium nicht müde werden, gerade nach Ostern uns zu berichten, dass die Menschen voller Zweifel sind. Ab und zu heißt es dann, sie staunten, aber dann gleich eingeschränkt. Sie konnten aber vor Freude es immer noch nicht glauben. Irgendwann werden sie schon von einer merkwürdigen Dankbarkeit überwältigt. Der Schleier, der gewissermaßen auf den Augen ihres Glaubens nach Ostern noch liegt, wird bei jeder Begegnung mit Jesus so ein bisschen mehr weggenommen. Langsam, ganz langsam wächst in ihnen die Erkenntnis, ja, er ist wirklich auferstanden. Sie beginnen alles, was war, in einem völlig anderen, österlichen Licht zu sehen. Und erst ganz am Ende fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen, dass Jesus doch versprochen hatte, sie nicht zu verlassen. Und dieses Versprechen gilt für jeden von uns bis auf den heutigen Tag, dass er nie gesagt hat, nach seiner Auferstehung müssten sie nun alleine zurechtkommen, dass er nie damit gedroht hat, sie zum Teufel zu jagen. Gott bewahre, für das Gegenteil ist er gekommen. Als sie nach Ostern dann wirklich Verstehende geworden sind, als sie alles mit neuen Augen sehen und neuen Ohren hören und mit neuem Herzen aufnehmen, da können sie dann umkehren und die Menschen aufrufen und ihnen sagen, der Herr ist wirklich auferstanden und lebt. Wir befinden uns also in guter Gesellschaft, wenn wir uns wie die Jünger im halben Glauben vorantasten. Wir sind doch heute Morgen auch nicht hier, weil wir nun alle den vollentwickelten Glauben haben, sondern wir sind ja auch hier, weil wir unsere Fragen haben, weil wir unsere Zweifel haben, weil wir irgendwie mit halber Hoffnung leben. Gott kann damit aber viel anfangen. Wir haben immer mal wieder Angst im Herzen. Wir haben immer mal wieder Fragen, ob das mit der Auferstehung und der Verheißung an uns nun wirklich so ist. Die wahre, die österliche Freude ist wie die wahre Liebe. Sie wachsen langsam. Hin und wieder leuchtet hinter dem Einzelnen das große Ganze auf. Und das hinterlässt Spuren der Ewigkeit in unserem Leben. Da, wo die große Liebe einmal kurz aufleuchtet, da brennt sich etwas in unser Herz ein. Da, wo nur ein Bruchteil der Freude des Himmels sich für einen Moment in unserem Herzen spüren lässt, da erkennen wir etwas so Großartiges, dass wir von dieser Verheißung nicht mehr abweichen wollen. Die wahre österliche Freude, die wahre, wirklich große Liebe ragt immer schon in die Ewigkeit hinein und von dort lockt sie uns neu. Wir leben mit der Verheißung, ja, die Fülle des Lebens, es wird sie geben. Ja, die Fülle der Freude, ihr werdet sie empfangen. Ja, die Fülle der Liebe, ihr werdet sie genießen. Wer einmal in seinem Leben, nur ein einziges Mal, bis in die letzte Faser seines Seins verspürt hat, was es bedeutet, Gottes geliebtes Kind zu sein, der wird nicht mehr abweichen wollen vom Weg derer, die erlöst sind. Österliche Freude ist immer eine Teilhabe an der Freude der Engel. Amen.